Test, Test, Test. Ich sage, ich muss das erstmal genießen hier. Jetzt, wo ich euch sehe, merke ich, wie sehr ich euch vermisst habe. Tut so gut, wieder da zu sein. Ich liebe es, hier zu sein. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich spüre sofort die Verbindung wieder da. Ich liebe es, mitten unter euch zu sein. Hat mir gefehlt. Halbes Jahr fühlt sich an, als sei es gestern gewesen, dass ich hier bin. Das ist ein Zeichen dafür. Ich liebe es, dass wir zusammen sind. Ich liebe es, dass ihr zusammen seid. Und ich genieße es, dass Gott hier ist. Gott ist hier mitten unter uns. Hier und jetzt. Und ich genieße es, dieses Ehepaar dahin zu sehen. Und einen Johannes, der ja, wie so ein Elefant. Sein Söhnchen aber der Brust hält und sich wiegt, euch wiegt. Und Johannes, ich freue mich nicht nur, dass ich dich kennengelernt habe, überhaupt, wie ich mich freue, die Pastoren von Mosaik kennengelernt zu haben. Das war ja eine Verbindung, die ratzfatz funktioniert hat. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du ja auch hier jetzt diesen Dienst antrittst. Und als erstes, bevor ich in die Predigt einsteige, die natürlich auch mit dem Dienst zu tun hat und mit uns allen zu tun hat, möchte ich mich an Esther und Johannes wenden. Ihr könnt weghören. Ich möchte ein persönliches Bibelwort zu deinem Dienstantritt als Pastor dir sagen. Natürlich steht das im Kontext und in einer Verbindung zum Predigtext. Aber es ist ein spezielles Wort aus 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Und da spreche ich dir zu und ich spreche es in dich hinein. In deine Berufung als Pastor dieser Gemeinde. Im Bewusstsein, dass der Heilige Geist dich nicht nur füllt, sondern auch so einsetzen will, dass die Frucht, die er vorgesehen hat, dass das, was er vorbereitet hat, auch in Existenz kommt. Das geht nur durch dich in einer speziellen Herzenshaltung. Wenn du die nicht hast, kann er dich nicht gebrauchen. Oder nicht so richtig. Und darum sage ich es dir nochmal zu, mit den Worten des Apostel Paulus, 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Das erste sei wachsam, sensibel. Keine Routine. Sei wachsam. Halte treu an dem fest, was du glaubst. Sei mutig und sei stark. Alles, was du tust, alles, was du tust, soll in der Liebe Christi geschehen. Alle eure Dinge lasset in Liebe geschehen. Da steht alle. Und alles ist alles. Das gilt erst recht für deinen Dienst. Alle eure Dinge lasst in Christus, in seiner Liebe geschehen. Und darum nochmal, sei wachsam, halte treu an dem fest, was du glaubst, sei mutig und stark. Alles, was du tust, soll in der Liebe Christi geschehen. Das ist eine Formel, das ist eine Essenz, das ist eine Versicherung, das ist ein Garant für einen gelungenen Dienst, in den du nicht untergehst. Definitiv nicht. Ich bin in 40 Jahren nicht untergegangen und du auch nicht. Und viele andere Pastoren auch nicht, die das beherzigt haben. So, dieses Bibelwort ist die beste Form für einen Pastorendienst, in dem die Liebe Christi deine Kräfte immer wieder regenerieren, immer wieder auffrischen und dich mobilisieren. Das ist nicht in der Gemeinde. Das ist nicht in deiner Frau. Das ist nicht in deinem Sohn. Das ist allein in der Liebe Christi. Das ist deine Batterie. Und eine andere gibt es nicht. Das ist alternativlos. Das ist die Nummer eins. Die stärkste Kraft des Universums. Du kannst dich auf das Wesentliche in deinem Hirtenamt konzentrieren und selbst in größten Schwierigkeiten nach vorne schauen, wenn dich die Liebe Christi emporhebt und trägt und du drüber schaust. Dann hast du seine Sicht. In der Liebe erkennt man die Sachen richtig. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Warum sage ich das so streng, so pointiert, so energisch? Es ist meine Lebenskraft. Und ich wünsche dir das Beste. Und das Beste ist das auch, was für mich das Beste war und ist. Das ist die Liebe Christi. So, Johannes, du weißt, was dein Name bedeutet? Gott ist gnädig. Jetzt übersetzen wir das mal in deinen Dienst. Unter dieser Prämisse. Und damit bewahrheiten wir es auch. Die Liebe Christi baut dein Heim. Die Liebe Christi baut immer ein Heim. Sie baut ein Heim, in dem jeder gut untergebracht ist. Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Hass dagegen entfremdet. Hass zerschneidet jede Form von Gemeinschaft. Pastorale Liebe baut immer Brücken. Pastoren sind Brückenbauer der Liebe Gottes. Hirten sind Brückenbauer zum Versorgen, zum Stärken. Pastorale Liebe baut Brücken. Hass dagegen gräbt Gräben. Pastorale Liebe ist immer wie eine schützende Mauer, eine Mauer, die sich schließt und öffnet. Hass dagegen lässt dich immer gegen die Wand laufen. Hass lässt dich immer gegen die Wand laufen. In Hass liegt kein Segen. In Hass liegt immer Zerstörung. Sich aus pastoraler Liebe selbst vergessen zu investieren, weißt du, was das vermag? Das lässt dich über deinen Schatten zum Nächsten springen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Sich aus pastoraler Liebe selbst vergessen zu investieren, das lässt dich über den eigenen Schatten springen, hoch hinaus über dich selbst, hoch über den Hass, lässt Hass vergessen und niemals abstürzen. Aber Hass wird dich abstürzen lassen. Hass meiden wir. Das Einzige, was wir hassen, ist die Sünde. Alles andere hassen wir nicht. Wahre Liebe eröffnet den Himmel auf Erden. Hass dagegen richtet die Hölle auf Erden an. Schau nach Nahost. Schau in die Ukraine. Pastorale Liebe baut auf. Pastorale Liebe baut auf dein Gegenüber, die Beziehung, dich selbst. Pastorale Liebe, Liebe baut überhaupt das Leben auf. Hass dagegen zerstört, zerstört einmal den anderen, zerstört die Beziehung, zerstört dich selbst. Hass zerstört das Leben. Christliebe ist mehr als nur ein Wort. Christliebe ist ein Programm. Christliebe ist eine Macht. Sie ist nicht nur ein Hauptwort in unserem Dienst, sie ist vielmehr die Hauptsache unseres Daseins. Wenn du keine Liebe hast, hast du dieser Gemeinde nichts zu sagen. Nie. Sie ist ein Tätigkeitswort und will wirklich gelebt und getan sein. Sie ist ein Eigenschaftswort und sie möchte die besten Eigenschaften des Menschen überhaupt hervorbringen. Leuchten lassen. Christliebe, zwei kleine Worte und sie bedeuten in allem, was ein Pastor tut, alles. Die Liebe Christi sei dein Antrieb zu deinem Dienst. Und Esther, ich bitte dich, erinnere ihn immer wieder dran und schenk ihm mehr, als er braucht. Und er kann froh sein, dass er dich hat. Denn wenn wir euch beide einsetzen und berufen, wenn wir ihn einsetzen und berufen, kann man dich ja gar nicht außen vor lassen. Oder euch drei. Und irgendwann sind es vier. Das Gebot Jesu, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist dein Auftrag, das ist dein Vermächtnis, das ist dein Erbe, das ist deine Kraft. Sonst geht alles aus. Damit geht alles an. Das ist mein persönliches Wort an dich. Vergiss es niemals. Einverstanden? Dann gebe ich dich an Gott ab. Bisher habe ich dich im Gebet begleitet, jetzt bist du im Dienst und ich werde mich nur noch rühren, wenn du dich bei mir meldest. Einverstanden? Ihr Lieben, kommen wir zum Text. Damit richte ich an uns alle. Damit richte ich mich an die Gemeinde Christi. Ob in Schwalbach oder sonst, in der Allianz, irgendwo. Das geht an jeden an, der Nachfolger Christi ist. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wann hat Jesus das gesagt? Im Abendmahlsaal. Welches Abendmahl? Sein letztes. Als Mensch im Fleisch. Er wusste, dass er 6 Stunden später tot sein würde. Ihr Lieben, in einer Situation, in der du weißt, dass du in 6 Stunden tot sein wirst, dann redest du keinen Stuss mehr, oder? In so einer Situation redest du kein belangloses Zeug mehr. Da sagst du nur, was dir wirklich wichtig ist. Und vielleicht lohnt es sich ja für uns alle, in diesem Einsetzungsgottesdienst als Gemeinde mit ihrem Pastor zusammen, als DNA, als Ausrichtung, als Programm, diese Einsetzungsworte Jesu als Einsetzungsworte zu diesem Dienstantritt gemeinsam näher anzuschauen. Seid ihr bereit? Herz offen? Gott ist hier. Gott ist hier. Er ist da. Jetzt. Er will mit dir korrespondieren. Jetzt. Ein erstes. Wenn Jesus in Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebet einander, dann ist das ja von der Formulierung erstmal, so wie es da steht, ein Gebot. Ja. Doris, wenn du etwas gebietest, wie ist da dein Ton? Gebiete mal etwas. Lieber nicht. Ich sage euch das. Ne? Also ich kenne so ein bisschen die Entwicklung meiner Schwester im Herrn. Je mehr sie ihr Löwenherz entwickelte, so mehr zeigten sich andere Seiten. Das ist einmal die Seite von Fräulein Rottenmeier. Kennt ihr Fräulein Rottenmeier von Heidi? Ne? Umso mehr, wenn sie dann was sagt, hegt sich so eine Augenbraue. Ja, kennt ihr das, wenn jemand, wenn er was sagt, eine Augenbraue hebt, das ist so diabolisch. Ne? Und dann check, kommt so ein schneidiger Ton. Schneidender. Ja. Es ist erstmal ein Gebot. Es ist erstmal ein Gebot. Es ist das, was auf unserer Dose steht, auf dem Etikett steht. Wenn du dich identifizieren willst mit dieser Gemeinde, mit Christi, mit dem Erlösungsauftrag einer Menschheit, geht es nicht, ohne dass du das siehst, liebet einander. Ein neues Gebot. Wenn du das so empfindest, empfindest du es richtig. Es ist deine Marsch, es ist dein Leitsatz. Es ist das, was dich definiert. Es ist das, was das Beste aus dir raushaut. Und wenn wir dieses Gebet jetzt mal von der anderen Seite her aufzäumen, du sollst lieben, ist die eine Seite, dann ist da auch eine andere Seite. Der Umkehrschluss besagt dann auch, jeder Mensch, also auch du, hast das Recht, geliebt zu werden. Merkt ihr, wie der Kreis sich schließt? Um alle Menschen herum. Was umfasst alle Menschen? Wie definieren sich alle Menschen? In der Liebe Christi. Zum Heil. Das beinhaltet das Gebot, liebet einander. Jeder Mensch, ob jung oder alt, ob gut oder böse, ist imago Dei, ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Und damit unendlich kostbar, unendlich liebenswert. Impliziert, jeder Mensch hat ein Recht, geliebt zu werden. Einverstanden? Du hast ein Recht, dass du dich selber liebst. Du hast ein Recht, dass du geliebt wirst. Und andere haben das Recht, von dir geliebt zu werden. Darin lernst du dein Leben lang in der Nachfolge. Und hier ist der Sandkasten dafür in der Gemeinde. Weil das die Spielregel ist. Wir wissen heute, jeder Mensch braucht Liebe. Wir wissen, ohne Liebe geht jeder Mensch kaputt, wird zum Stoffel, wird zum Raubein, begeht Suizid. Du kannst einem Menschen alles nehmen. Du kannst ihm die Nahrung nehmen, du kannst ihm die Kleidung nehmen, du kannst ihm das Geld nehmen. Er kann dem allem widerstehen, er kann es überstehen. Aber wenn ein Mensch überhaupt keine Liebe mehr, keine Zuwendung mehr erfährt, da geht ein Mensch ein wie ein Blümchen, ohne Wasser. Und auf der anderen Seite, wenn ein Mensch da ist, der innerlich total leer ist und ausgetrocknet ist, damit er sich selbst und mit der Welt nichts mehr anfangen kann, lass diesen Menschen einmal Liebe empfangen. Klammer auf, eine Liebe, die bei ihnen ankommt. Manche sind ja so verballert, die spüren ja die Liebe, die ihnen entgegengebracht haben, gar nicht. Die kommt gar nicht an, das ist ein anderes Problem. Schenke einen Menschen, der trocken ist und knauserig, und stoffel so ein Raubein einmal Liebe und du wirst merken, der blüht auf und verändert sich. Der lebt anders. Die Farben werden bunter, das Essen schmeckt besser. Die Steaks locken noch mehr. Der Wein mundet. Liebe ist Leben. Hass ist Tod. Jeder Mensch braucht Liebe. Und jeder Mensch hat nach dem Willen Gottes ein Recht darauf, geliebt zu werden. Johannes, das dürfen wir niemandem versagen. Und wenn es dir bis hierhin steht. Ich habe jeden Menschen von ganzem Herzen geliebt, weil ich ihm Jesus gesehen habe. Und wenn ich es nicht konnte, habe ich so lange geliebt, bis ich es konnte. Immer mal mit Auf und Abs. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Jeder hat das Recht, geliebt zu werden. Das heißt, du liebst, andere lieben dich. Es ist also ein wechselseitiges Geschehen. Was ist die Dynamik dieser Gemeinde in der Liebe Gottes? Ist es ein wechselseitiges Geschehen von Liebe geben und von Liebe nehmen, als Erkennungszeichen der Christen, als DNA dieser Gemeinde? D'accord? Das sind wir. Das ist Christus unter uns. Was anderes gibt es nicht. Ein zweites, auch merkwürdig. Jesus formuliert ja dieses Gebot in der Befehlssprache: Du sollst deinen Nächsten lieben. Oder ist es doch keine Befehlssprache? Ist das eine Befehlssprache, wenn es heißt, liebet einander? Wie würdet ihr das aussprechen, liebet einander? Im Befehlston? Ist liebet einander ein Befehl? Also in der Bergpredigt, da heißt es, liebt eure Feinde, Ausrufezeichen. Das ist für mich ein Imperativ. Ich glaube, hier müssen wir noch eine Schippe tiefer ansetzen. Ne? Nämlich deswegen, weil Liebe ein wechselseitiges Geschehen ist. Liebe soll nie etwas Einseitiges sein unter uns Menschen. In einer Gemeinde soll Liebe nie etwas einseitig sein. Sie soll fließen, sie ist wechselseitig. Das bringt Frucht. Immer wechselseitig. Das Wechselseitige gilt es zu kapieren und zu verinnerlichen und auszuleben. Geben und nehmen. Nicht warten, bis ich was bekomme, dann kann ich lieben. Das sind die Schlimmsten. Die hier reinkommen, wenn man sie nicht begrüßt und nicht lächeln, können die Predigt gar nicht mehr hören, weil sie nicht beachtet worden sind. Da ist nichts Wechselseitiges, da kommt gar nichts mehr an. Lieb immer im wechselseitigen Geschehen. Darum heißt es, liebt einander. Gemeinde kann ich nie ohne den Einzelnen sehen. Gemeinde kann ich nie ohne das Du sehen. Gemeinde ist immer wir in wechselseitiger Beziehung. Dann bist du Teil davon. Dann bist du Traube an der Rebe. Dann bist du Frucht am Weinstock. Immer im Miteinander. Die Traube wächst nicht für sich alleine. Als ich noch jung war, das war im letzten Jahrhundert, da gab es einen Schlager, da war ich eigentlich auch schon zu alt für. Also ich bin 59 geboren und dieser Schlager war 61, so ein großer Hit. Aber den hatte meine Mutter auf Schallplatte, deswegen kenne ich den. Ein Lied von Cornelia Frobes und der hieß damals, junge Leute brauchen Liebe. Ist ja interessant, ne? Wenn da steht, junge Leute brauchen Liebe. Ist für eine Gemeinde ganz wichtig, dass sie ihre jungen Leute liebt. Ne? Nur in der Liebe kann was gedeihen. Und ich weiß, dass so alte Leute wie ich und junge Leute, wir sind in einer anderen Welt. Hey, ich weiß noch, wer Cornelia Frobes war. Ich weiß noch, wer Gorbatschow war oder wer Ulbricht war oder Helmut Kohl war. Ich weiß sogar noch, was die DDR war. Das wissen die anderen nicht mehr. Und ich weiß nicht, was bei denen heute Sache ist. Die Andersartigkeit gilt es nicht nur auszuhalten, sondern auch sich damit zu verschränken. Junge Leute brauchen Liebe. Und dann geht das so weiter. Ich habe extra nochmal nachgegoogelt, so gut war mein Gedächtnis dann auch nicht mehr. Junge Leute brauchen Liebe ohne Liebe kann doch keiner leben. Nicht erst heute ist das so, denn das war schon vor 100 Jahren so. Liebe sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Warum hat Gott den Menschen geschaffen? Damit er was zum Lieben hat. Ein Gegenüber zum Lieben. Gut, da musste er für den Mann auch die Eva schaffen. Ich bin dankbar dafür, dass die Frauen geschaffen worden sind, weil Gott hat keinen Körper. Frauen schon. Bin dankbar für die Liebe. Geh mal von dieser Liebe aus. In dieser Gemeinde sollen junge Menschen eine Liebe erfahren, selbst wenn uns ihr Verhalten, ihr Leben, ihre Denke fremd ist. Oder? Unsere Generation war fremd für die Generation vor uns. Was haben sich gerade die hartgesottigen Gläubigen gegenseitig die Sachen an den Kopf geschmissen, wenn man von Harmonium auf Trompete gewechselt war? Oder von Harmonium auf Schlagzeug? Da wurden Nebensachen zu Hauptsachen. Da war keine Liebe mehr, sondern meinte zu lieben, indem man hasst. Das ist aber der Durcheinanderbringer. Junge Menschen brauchen Liebe. Ganz wichtig fürs Pastorenamt, fürs Ältestenamt, fürs Diakonenamt, für jedes Mitglied dieser Gemeinde. Aber denk mal weiter. Wer denkt heute noch darüber nach, dass auch alte Menschen Liebe brauchen? Ich bin so groß, so froh über den Kreis Heiter weiter, den man alte Menschen, ältere Menschen. Ich habe ihn ja Ü50 genannt. Oh, was war das für ein Aufschrei? Da gehe ich doch nicht hin, Ü50 oder so. Aber ist klar, ein 80-Jähriger denkt, ich gehe doch nicht zum Seniorenkreis. Aber wenn er Ü50 heißt, dann geht er hin. Wenn man jung ist, wenn man in der Mitte seiner Jahre steht, weißt du, dann kommst du mehr Zuwendung per se, weil du etwas leisten kannst, weil du aktiv bist. Aber wenn alte Menschen später einmal auf dem Sofa sitzen und kaum noch aus dem Haus herauskommen, wenn du vergesslich wirst, wer schenkt dir dann eigentlich Liebe? Und gerade diese Menschen sind auf die Liebe besonders angewiesen. Liebt einander. Dieser Ort soll ein Mensch sein, in dem jede Generation Liebe erfährt. Ist das so? Das heißt, Junge gehen auf Alte zu. Alte gehen auf Junge zu. Liebet einander. Und was sagt der Pastor dazu? So soll es sein. Amen. Ich bin so froh über den Besuchsdienst der Gemeinde. Ich bin so froh über Leute, die mit alten Herren wie mich Nachsicht haben und beim Predigen nicht auf die Uhr schauen. Weiter geht's. Liebet einander in einer Gemeinde, in einer lebendigen Gemeinde. Kranke Menschen brauchen Liebe. Die persönliche Zuwendung ist manchmal mehr wert als die Pille, die du schluckst. Oder die Pille wirkt erst, wenn du die persönliche Zuwendung bekommst. Ein Streich über den Hinterkopf ist manchmal mehr wert als die Frage, und was hat der Arzt diagnostiziert? Kranke Menschen haben das Recht, dass man ihnen Liebe schenkt. Wenn ich immer höre, ja, da ist ja der Pflegefall. Ist ja ein Pflegefall. Das ist so verräterisch. Wenn du nur noch als Pflegefall gesehen wirst, nicht mehr als Person, nicht mehr als Mensch. Ein Bettlägeriger bedarf der Pflege, einverstanden. Aber es geht um einen Menschen, der neben der Pflege vor allen Dingen was braucht? Zuwendung. Und wenn man noch so bettlägerig ist, es handelt sich um eine Person und nicht nur ein paar äußere Handgriffe, die man tun muss, indem man das Essen hinstellt oder so. Wir alle brauchen das Bewusstsein, das Gefühl, willkommen zu sein in unserer Andersartigkeit, in unserer Fremdheit und die Bereitschaft, einander zuzugehen. Und deswegen finde ich es wichtig, was Mosaik bei jeder Gottesdiensteröffnung sagt, das ist schon so ein Ritual. Wir freuen uns über, dass du hier bist, egal wo du herkommst, egal was du, den Satz, wenn ich dich anstoßen würde im Schlaf, würdest du aufspringen und ihn sehen können. Er ist göttlich. Er ist göttlich. Das ist Heiliger Geist. Und wenn man ihn dann noch so sagt, wie ihr ihn sagt, nämlich nicht in Routine, sondern mit offenem Herzen, macht das Gott gegenwärtig. Ältere Kranke brauchen Liebe. Das war unser letzter Satz. Aber ich will das nochmal auch sagen, pointiert, weil ich das auch öfter gehört habe, gerade bei Besuchsdiensten und so. Wenn ein älterer, pflegebedürftiger Mensch anfängt, immer nur herumzunörgeln, ich weiß nicht, warum das so ist, aber alte Menschen nörgeln gern, weil es eben nicht mehr so ist wie früher. Alte Frauen nörgeln besonders gerne. Ihr hört zu, yeah! Ich frage jetzt die Männer nicht, ob ich recht habe. Vielleicht empfinden wir es auch nur so, wir Männer. Weil wir brauchen Liebe und nicht euer Nörgeln. Aber natürlich. Aber natürlich. Uns geht ja immer das Herz aus bei den Frauen, oder? Egal wie alt. Jede Frau hat ihre eigene Schönheit. Die Menschen, die sich um Ältere kümmern, um Kranke kümmern, die brauchen also als Giver der Liebe, müssen sie auch Liebe taken, auch nehmen können. Auch die, die sich kümmern, brauchen von denen, um die sich gekümmert wird, ein gutes Wort. Wenn ein alter oder kranker Mensch alle andere für sich tanzen lässt, wo es gar nicht notwendig ist, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt, liebet einander. Das muss auch mal gesagt werden, dass gerade die Alten, die dann so gerne nörgeln, die, die sich um ihn kümmern, auch Liebe schenken. Sonst kommt bald keiner mehr. Und zu denen keiner mehr kommt, die sollten sich mal fragen, wie weit sie das, was ihnen entgegengebracht worden ist, gewürdigt haben. Oder nur gefordert haben. Liebe ist wechselseitig. Immer. Ohne Ausnahme. Kinder brauchen Dresche. Kein Aufschrei, nur Lächeln. Kinder brauchen Liebe. Wenn Kinder keine Liebe empfangen, dann kann die Erziehung nicht gelingen. Ein Kind, das nicht geliebt wird, wird nicht lebenstüchtig sein. Eltern brauchen aber auch Liebe. Eltern brauchen Liebe, damit sie gute Eltern sein können. Man redet dort so viel von den Rechten der Kinder, aber wer redet auch davon, dass Kinder ihren Eltern Liebe schulden? Man hat oft das Gefühl, gerade wenn man in die Familie unter reinschaut, die Kinder sind zu Hause nur noch da, um zu schillen. Die Familie ist da, um zu schillen. Wenn sie das nicht bekommen, wird gemosert. Kinder schulden ihren Eltern Liebe. Ich sage das mal so etwas provokant. Nicht nur am Muttertag, wenn man ihnen ein Blümchen schenkt. Eltern brauchen Liebe nicht nur am Muttertag oder am Vatertag, sondern sie brauchen diese Liebe immer wieder, damit sie gute Eltern sein können. So alle, die jetzt hier sitzen, jetzt sitzen ja die Kinder nicht hier, aber ein paar Kinder sitzen ja hier, eure Eltern brauchen Liebe. Ich möchte, dass du das lernst, Leute zu lieben. Fang bei deinen Eltern an. Und wenn die noch so komisch und fremd werden, liebe sie. Ich freue mich über euer Grinsen jetzt. Wir strahlen alle da hinten. Und auch hier ist die Weisung von Jesus nicht nur für die kleinen Kinder gedacht, nicht nur für Schülerinnen oder Schüler, sondern eben auch für die erwachsenen Kinder. Manuel, wie alt bist du jetzt geworden? Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, deine Frau hat auch schon graue Haare. Und dennoch seid ihr Kinder. Kinder von Eltern, die leben. Auch wir erwachsenen Kinder sind unseren alten Eltern Liebe schuldig. Die warten darauf. Die warten darauf. Eltern brauchen Liebe. Ist das so? Eltern brauchen Liebe. Es ist immer ein wechselseitiges Geschehen. Und die Liebe ist dein Erkennungszeichen. ist das Erkennungszeichen der Christen. Schüler brauchen Liebe. Wenn ich sage, Schüler brauchen Liebe und es ist wechselseitig, Detlef, was muss ich jetzt noch sagen? Lehrer brauchen erst recht viel Liebe. Ah, richtig. Arbeitnehmer brauchen Liebe, Mitarbeiter am Betrieb brauchen Liebe. Sie brauchen es, dass sie auch gelobt werden. Wenn man ihnen Zuwendung schenkt, sagt uns heute die Psychologie, sind sie bessere Mitarbeiter, als wenn man immer nur kritisiert. Aber denkt daran, ein Chef braucht auch Liebe, genauso wie die Mitarbeiter. Und oftmals übersehen wir das. Und vor allen Dingen, heute bei dieser Einsetzung sage ich gesagt, ein Pastor braucht ganz besonders viel Liebe, damit er ein guter Pastor ist. Jetzt musst du Amen sagen. Politiker brauchen, ich bin penetrant heute, ne? Wisst ihr, die Wahrheit erfasst alles. Wahrheit ist Wahrheit, weil sie alles erfasst. Wo die Wahrheit regiert, ist nicht nur eine Antwort auf eine Frage gegeben, sondern ist die Wahrheit für gelungenes Leben, für alles. Ich beweise das gerade. Heute wird gerade über Politiker immer nur geschimpft und sich empört. Die machen uns ja auch vor. Hört ihr mal einen Politiker von der Gegenpartei an. Die machen sich alle schlecht, weisen immer auf die Fehler, kritisieren, nörgeln rum. Die Empörungskultur, die heute sogar, man empört sich immer. Ja, man verstopft die Brunnen, ohne selber welche bauen zu können. Was ist die Folge? Woher kommt das denn, dass unsere Gesellschaft so kalt geworden ist, so lieblos geworden ist? Warum? Weil immer nur gefordert und kritisiert wird. Die Bibel bestätigt das nicht. Die Bibel sagt, wenn du immer nur forderst und kritisierst, wirst du nicht segnen, wirst du keinen Segen erwirken können. Klar kann man jetzt mit Blick auf die Politiker sagen, schau dir doch mal an, die sind doch auch nicht besser als alle anderen, die aufeinander einschlagen, ihr Schäfchen ins Trockene bringen wollen, immer wieder gewählt werden wollen, immer diese Negativbeurteilungen, und das ist auch berechtigt. Und wem kann man überhaupt noch vertrauen, wenn man weiß, der will ja nur gewählt werden? Aber denk einmal dran, das gilt für ein Jede und für einen Jeden. Auch ein Sünder braucht Liebe. Auch ein Sünder braucht Liebe. Alles ist alle. Auch ein Sünder braucht Liebe. Auch einer, der immer nur an sich denkt, braucht Liebe. Auch einer, der ganz tief heruntergekommen ist, braucht Liebe. Jede Stoffel, jeder Raubhauen, jeder selbstgerechte Egozentriker. Schau dir einmal den Zachäus an. Zachäus, das Stichwort reicht schon für uns bibelkundigen Nachfolger. Den hat Jesus gesund geliebt. Zachäus sitzt oben im Baum. Aber Jesus schaut nicht von oben herunter, er schaut von unten zu ihm rauf. Weil Jesus ihm Liebe geschenkt hat, hat er sich geändert. Und im gleichen Abendmahlsaal, wo Jesus dieses Gebot gegeben hat, Liebe einander, da hat der Judas die Füße gewaschen. Oder? Und Jesus wusste, dass Judas in seinem Herzen diesen Entschluss bereits gefasst hatte, ihn für läppische 30 Silberstücke zu verraten. Kannst du da noch lieben? Jesus hat es uns vorgemacht. So, dieses Liebe einander gilt jeden und gilt immer. Die Liebe Christi ist das Erkennungszeichen der Christen. Das war mein Hauptteil heute. Das war die Vertiefung meines persönlichen Wortes an dich und an die ganze Gemeinde als gemeinsame Ausrichtung. Das ist die DNA der letzten 20 Jahre hier. Bestimmt schon vorher auch. Und sie soll es bleiben. Dann wird diese Gemeinde blühen. Und jetzt das Dritte, ein Letztes, hoffe ich. Es sei denn, du machst zu, dann höre ich sofort auf. Ich habe das letzte Mal bei Wilfrieds 80. gepredigt und ich bin momentan im Sabbatjahr. Also ich lehne momentan Predigtaufträge ab. Ich bin froh, dass ich heute predigen darf. Liebt mich bitte da. So, da sagt Jesus also in seinem Vermächtnis, Macht. Johannes, wann hat Gott volle Macht über dich? Wann kann er dir Vollmacht geben? Wenn er eben volle Macht über dich hat. Du gibst ihm alles. Und du wirst nicht untergehen. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Ich finde das merkwürdig, als Theologe sowieso. Wieso ist das in dem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, ein neues Gebot? Das ist nicht neu, das hat er schon in der Bergpredigt gesagt. Das ist bestenfalls Wiederholung, alte Kamellen, wenn man es vom ersten Mal verstanden hat. Aber auch schon im Alten Testament heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Neu ist es auch nicht, dieses Gebot, weil du es in anderen Religionen überall findest. Ja, es gibt viele Religionen, wo genau die Nächstenliebe genauso propagiert wird. Es ist einfach göttlich. Es ist ein universales Prinzip. Deswegen findest du es überall. Warum sagt er dann neu? Das Neue liegt im Folgenden. Das ist unsere DNA. Jesus sagt nicht einfach nur, liebt ihr, liebt einander, sondern er sagt im gleichen Atemzug, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe. Da geht ein Tor nach dem anderen auf. Bevor er uns auffordert, einander zu lieben, dürfen wir zuerst einmal wissen, dass er uns liebt. Und zwar in der Agape-Form. Das heißt, bedingungslos. Gott liebt dich ohne Wenn und Aber, so wie du gerade auf deinem Stuhl sitzt. Ohne Wenn und Aber. Grundsätzlich sagt er sein Ja zu dir. Und jeder Mensch, der hier in diesem Gottesdienst ist, soll es heute hören und wissen, dass er grundsätzlich geliebt ist und geliebt bleibt. Immer. Egal, wie viel Mist er gebaut hat und immer noch Mist tut und vielleicht dabei da noch denkt, er macht alles richtig. Du bleibst geliebt. Liebe ist das, was diese Welt überhaupt erhält. Liebe ist der Sinn des Lebens. Du lebst nur, um in der Liebe zu reifen. Ohne Wenn und Aber bist du geliebt. Und erst dann, wenn ein Mensch weiß, dass er geliebt ist, wenn er weiß, dass er diese Liebe in sich hat, dass sie ausgerissen ist in unserem Herzen, dass er erfüllt ist, dann erst kommt die Forderung, liebet einander. Sonst überforderst du dich. Und das ist auch unser Dienst, zu sehen, wo einer nicht liebt oder sich in der Liebe überfordert, weil er sich nicht lieben kann oder keine Liebe empfängt. Das ist ja der Sinn, dass Liebe fließt. Wo es nicht ist, müssen wir einschreiten. Das ist Pastorendienst. Nur Geliebte können lieben. Ihr seid geliebte Söhne und Töchter des Herrn. Einverstanden? Sag das mal deinen Nachbarn, damit er es hört, wenn du es selber nicht glaubst. Und die alleine sitzen, kommen von allen Seiten und sagst. War das eklig oder tat's gut? Kaltherzige Ablehnung, Feindseligkeit unter den Menschen, jedes Profit- und Nutzdenken in unserer Welt lässt selbstredend die Liebe in uns erkalten und liebeleer werden. Da gehören wir nicht hin, das gestatten wir uns nicht. Das ist nicht Christus. Das ist nicht Heiliger Geist. Das ist Egoismus. Wenn es darum geht, Liebe zu geben, ist das Herz eines Menschen das tiefste Alienviertel, das du dir vorstellen kannst. Unser dickes Ich ist immer so groß. Es gelingt uns nicht, trotz aller guter Vorsätze, immer zu einer Liebe fähig zu sein, die gibt. Eine Liebe, die förderlich ist, eine Liebe, die aufbauend ist. Gott aber ist liebevoll bis dahin, dass er uns in Jesus mit seinem Leben und Sterben liebevoll vorgelebt hat in aller Lieblosigkeit dieser Welt. Das ist die Kraftquelle. Dann wird man dich ernst nehmen. Dann wird man dir vertrauen. Wenn du heute liebst und morgen weniger, wird das Vertrauen auch so sehen. Kann ich nicht, wie ist da drauf? Die Qualität, die du bietest, muss gleichbleibend sein, damit Leute dir vertrauen können. Deswegen brauchst du jeden Tag deine Liebe von Gott. Oder du musst dich aus dem Finger saugen, das hältst du nicht lange durch. Gott hat nicht nur Liebe, Gott ist die Liebe. Wir definieren Liebe durch Gott. Gott ist die Liebe. Und in Christus sehen wir, dass diese Liebe bedingungslos ist, bis in den, das Samenkorn muss in die, ihr Lieben, es gibt Lasten, die kein Mensch tragen kann. Er trägt sie. Er trägt unsere Lasten und er hat sie durchkreuzt am Kreuz. Am Kreuz hat er sie auf sich genommen, von uns, von euch weggenommen, weggetan, euch tragend, zur Vergebung, zur Hoffnung und damit zur Liebe befähigend. Liebe aus seinem Himmel hat eine Qualität, die Liebe nicht nur fördert und schafft, sondern blühen und gedeihen lässt. Sie ist das Paradies auf Erden. Sie ist eine Liebe, die nie aufgibt. Sie ist eine Liebe, die in ihm wächst. Sie ist eine Liebe, die befähigt ist, aus Fehlern zu lernen. Eine Liebe zu sich selbst, die befähigt, sich auch selbst zu korrigieren, sich auch korrigieren lässt. Eine Liebe, die zur Vergebung bereit ist und die selbst immer wieder sagen kann zu dem anderen, Entschuldigung bitte. Ob du lieben kannst, sehe ich auch daran, ob du Entschuldigungsbitte sagen kannst. Wenn du ein Gemeindeglied hast, das dich nie entschuldigen kann, wo immer die anderen schuld sind, diese Selbstgerechten, ne? Die immer die Opfer sind, da musst du arbeiten. Wir müssen trinken lernen. Sonst machen sie dir Probleme in der Gemeinde immer mehr. Wenn du Entschuldigung bitte sagen kannst, dann wird die Liebe dadurch nicht weniger werden, sondern sie wird mehr werden. Sie wird gedeihen. Lieben, achten und ehren können, selbst noch mit Wut im Bauch, ist göttlich. Und hör mir auf mit dem Quatsch, ich bin authentisch. Ich muss authentisch sein. Nein, du sollst höflich sein. Du sollst dich beherrschen können. Seine Liebe in uns, Christi Liebe durch den Heiligen Geist in uns, das ist die, ist der Garant für die Unverbrüchlichkeit der Liebe. Es ist die Lebensader einer lebendigen Gemeinde. Es gibt für uns Menschen dieser Welt wirklich nur eine einzige Stelle, wo wir nicht die Dunkelheit des menschlichen Herzens überhaupt finden. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo ungetrübtes Licht in dein Herz scheint. Und das ist die Person Jesu Christi. Einverstanden? Johannes, ich muss mich wieder an dich richten. Du siehst, wie tief ich an dich denke, gedacht habe, jetzt gerade in diesem halben Jahr. In der Gemeindeleitungsarbeit der letzten 20 Jahre, das ist ihre Handschrift gewesen. Zumindest ihr Axiom, ihr Paradigma. Ein Grundsatz, den ich immer mit den Worten von Mutter Teresa ausgedrückt habe, die bekannt sind unter dem Überschrift trotzdem. Ich rufe es euch allen zu, die im Dienst stehen. Die Leute sind unvernünftig, unlogisch, selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Guck mal hier, die GL-Glieder sagen automatisch trotzdem. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tue es trotzdem. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem transparent, ehrlich und offen. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Wir bauen trotzdem weiter auf. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes, weil du von ihm geliebt bist. Johannes, Gott schenke dir alle Zeit, jede Ausgeglichenheit, die nötig ist, dass du Herr der Arbeit bist und nicht ein Sklave deiner Berufung. Das gelingt dir nur in der Liebe Christi. Das ist das trotzdem. Ich will es jetzt nochmal hier an dem Beispiel dieser Glühlampe aufzeigen.
Warum brennt diese Glühlampe? Wisst ihr alle, oder? Dumme Frage. Das ist so ein rhetorisches Ding. Sie brennt, weil Power reinkommt. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt die Power da rein? Und wenn du dir dann das Kabel anguckst, durch die Power fließt, und den Stecker, dann siehst du, sie hat immer zwei Pole. Die Liebe fließt rein und die Liebe fließt raus. Die Power kommt hier, seht ihr, das Kabel folgt, kommt direkt vom Kreuz. Die Power kommt vom Kreuz, fließt durch das einen Pol rein und im anderen Pol raus. Das ist das ganze Geheimnis eines gelungenen Lebens. Du musst und brauchst aber die Verbindung. Und du musst bewusst Ja sagen. Und je mehr du dich hingibst, kann das passieren. Und das. Bist du dazu bereit? Dann wird diese Gemeinde gedeihen. Nur dann wird diese Gemeinde gedeihen und nicht nur verwaltet. Du musst den Pool deines Lebens bei Gott eingesteckt haben, damit von Gott her die Liebe durch dich fließen kann. Und dann bist du ein Licht in der Dunkelheit. Deswegen war einer meiner Hauptpredigten immer Thesen, wir definieren Liebe nicht durch unsere Umstände. Wir definieren die Umstände durch unsere Liebe. Wenn du beide Pole deines Lebens eingesteckt hast, bei Gott und bei anderen Menschen, weißt du, was dann auch passiert? Dann wird die Birne, dein Gesicht leuchten. Und weißt du, wann du am attraktivsten bist? Wenn du lächelst, wenn du leuchtest. Es gibt keine schöneren Menschen als Menschen, die von innen leuchten. Das sind die schönsten Menschen überhaupt. Und das ist attraktiv. Das zieht in dieser Gemeinde andere Menschen an. Und dein Gesicht wird anfangen zu leuchten. Und wir brauchen dringend heute Leute, wir brauchen vor allen Dingen Pastoren, deren Birne leuchtet. Du kannst doch nicht predigen, ne? Und Leute, die so predigen, mit dem Finger musst du sie zum Arzt schicken. Zum Arzt der göttlichen Liebe. Damit er gespeist werden kann aus der Liebe Gottes. Seine unerschöpfliche Gnade und Barmherzigkeit. Und darum das neue Gebot. Darum das neue Gebot. Wie ich euch geliebt habe, so liebt. Das ist das neue Gebot. Darum das Vermächtnis. Liebet euch, wie ihr einander geliebt habt. Das ist das Erkennungszeichen aller Christen. Und weil ich Theologe bin und alles in den biblischen Kontext einordne, um zu sehen, ob ich in ihrer Wahrheit bin, sage ich das nochmal zur Vertiefung. Johannes, mein lieber Pastorenbruder, wenn du als Pastor in allen Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könntest, aber hättest keine Liebe, wäre dein Reden nur ein sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn du druckreif deine theologischen Ergüsse und Erkenntnisse und Vorschläge predigen könntest, hättest aber keine Liebe. Es wäre alles nur Geschwätz. Lärm um nichts. Wenn dir alle Geheimnisse, wie und was in der Gemeinde zu sein hätte und es besser laufen könnte, weil dir Gott seine Gedanken als Pastor anvertraut hat, du hättest keine Liebe dabei. Sie bringt keinen Segen. Würdest du dich noch so in die Gemeinde investieren, und würdest du noch weit mehr als den Zehnten opfern, hättest aber keine Liebe in dir. Was zählt alles, was du getan hast in der Endabrechnung vor dem Erzhirten? Das, was du aus Liebe gegeben hast. Denn das bestätigt er. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei aber, was ist das Größte? Am größten aber ist die, alles, was du tust, tust du aus. Und das blüht hier. Gott ist die Liebe, Gottes Wille ist die Liebe, Gottes Gebote sind Gesetze der Liebe. Die Liebe ist das Größte, die Liebe, die aus der Beziehung zu Jesus kommt. beschert vollmächtigen Dienst. Glückseliges Gemeindeleben kann nur aus solch einer Liebe heraus gelingen, mit allen Up und Downs. Und ich glaube, Johannes, in der ganzen Gemeinde wird niemand etwas dagegen haben, wenn du in dieser Herzenshaltung den Dienst an dieser Gemeinde tust. Stimmt das? Amen. Ich sage jetzt mal Amen, um offiziell, jetzt richte ich mich nochmal an meinen Freund und an seine Frau. Ich appelliere aber an eure Fantasie. Nimm es nochmal mit. Stell dir bitte mal vor, das ist ein christliches Ehepaar, das Gott von ganzem Herzen liebt, alles gibt. Ein richtiges Ehepaar mit Leib und Seele, die heißen Esther und Johannes. Die hatten beschlossen, ihr Leben voll in Gott zu investieren, ohne Wenn und Aber. Und diese Entschiedenheit kann man bei euch sehen. Gemeinsam Gott zu dienen von ganzem Herzen, diese Entschiedenheit kann man bei euch sehen. Und wir haben sie erfahren. Und dann, ist ja noch lange nicht so weit, aber dann, nach vielen, vielen Jahrzehnten, irgendwann war es dann so weit, da war das Leben auf Erden vorbei. Und beide gelangen gleichzeitig plötzlich in den Himmel. Aber es ist gar nicht der Himmel, sie landen durch ein Versehen in der Hölle. Und jetzt kommt's. Nach all den Jahren der tiefen Verwurzelung in der Liebe Christi, da wird ihnen klar, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin in der Hölle und ich bin auch tatsächlich in der Hölle, ist das egal, weil wenn Gott mich da hineingestellt hat, bin ich am richtigen Platz. Und sogleich, als sie merkten, egal, auch wenn ich jetzt hier in der Hölle bin, ich bin am richtigen Platz, fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Die stehen ja schon da. Ja. Und sogleich fingen Esther und Johannes im Lobpreis an. Johannes fiel inniglich ein. Esther gab die Stimme vor. Ja. Johannes brummt mit. Und plötzlich mit in den Flammen sitzen, singen sie von der Liebe Christi. Das ist unsere Predigt. Ja. Und sie klingen die gleichen Loblieder, egal ob schwer oder leicht, weil sie klingen die gleichen Loblieder, die sie ihr ganzes Leben lang gesungen haben. Und sie vertrauten Gott so, wie sie immer vertraut haben. Und was meint ihr, was das für Auswirkungen hatte? Die Flammen, die sie zu quälen drohten, werden immer kleiner. Im Lobpreis werden sie schwächer. Und schließlich drohen sie sogar zu verlöschen. Die Hölle verlöscht. Voller Verzweiflung schreit der Teufel samt seinen Dämonen zu Gott. Nimm dieses Didorok-Pärchen hier aus der Hölle. Die ganze Hölle geht uns kaputt. Das Feuer geht fast aus. Nochmal als Beispiel. Von einem Pastor zum anderen. Bei der Stabübergabe. Das Beste, was ich hatte, gebe ich dir weiter. Seine Liebe. Damit wir das nicht missverstehen, die EFG Frankfurt und West und Mosaik sind nicht die Hölle. Ne? Sie könnten es werden, aber nicht unter dieser Prämisse. Es gilt für alle Lebenslagen und keiner von uns weiß, was auf uns als Menschheit noch zukommen wird. In der Liebe Christi aber braucht ihr kein finsteres Tal zu fürchten. Ihr kommt rein, aber wir brauchen uns nicht fürchten. Es ist seine Hand, die dich trägt. Seine Hand in deine Hand in seine Hand. Sie wird dich stärken. Seine Hand in deine Hand ist die, die dich hält, die dich führt, die dich lenkt, die dich schützt, die dich liebt, die dich segnet, die dich aufhängt, die dich nie loslässt. Die Liebe Christi sei der Antrieb zu unserem Dienst als Nachfolger. Grundsätzlich gilt das für jeden. Und insbesondere für Leute im Hirtenamt und in der Vorbildfunktion. Die Liebe Gottes, das ist unsere Norm. Amen. Dankeschön.